Okay, wenn die Kinder rausgegangen sind, lese ich den Predigttext vor. Okay. Und zwar steht er in der Bibel im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, die Verse 32 bis 51. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich. Das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm. Der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath rückte vor. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön, und rief ihm zu, »Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund?« Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. »Komm nur her«, spottete er, »dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben.« Doch David antwortete, »Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein hatte David ihn besiegt und getötet. Er lief zu dem Gestürzten hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon.
Guten Morgen. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten, die es überhaupt in der Bibel gibt. Dieser Kampf, diese Begegnung zwischen diesen zwei total unterschiedlichen Männern, diese Begegnung zwischen David und Goliath. Ich glaube, selbst wenn du noch nie eine Bibel in der Hand hattest oder noch nie selbst aktiv die Bibel aufgeschlagen hast, kann ich mir vorstellen, die Begegnung zwischen David und Goliath, davon hast du trotzdem schon mal gehört. Ich dachte so in der Vorbereitung, diese Geschichte, wenn wir eine Predigtserie machen, die heißt Wir sind Helden, dann darf diese Geschichte definitiv nicht fehlen. Das ist natürlich mal so eine richtige Heldengeschichte. Und diese Heldengeschichte hier, diese Begegnung fand statt ungefähr 1000 vor Christus. Und zwar im Eichental. Es ist ziemlich genau bekannt, wo das stattgefunden hat. Im Eichental. Und heute ist es relativ häufig so, dass diese Geschichte als Sage oder Mythos oder Legende irgendwie so abgetan wird. Aber es ist ziemlich gut belegt, dass das wirklich so stattgefunden hat. Und ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist ungefähr 1000 Jahre her, also 1000 Jahre vorher, hat die Begegnung zwischen Gott und Abraham stattgefunden, die wir im vorletzten Gottesdienst angeguckt haben. Die Begegnung, wo Gott Abraham verspricht, du wirst viele Nachkommen haben, ihr werdet ein großes Volk werden, viel Land und viel Segen. Und dann liegen dazwischen 1000 Jahre bewegte Geschichte. Und Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. 1000 Jahre. Wie oft hast du nach einer Woche schon gedacht, wo ist eigentlich Gott? 1000 Jahre und Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Und so ist auch David ein Teil dieser großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und er ist sogar ein ganz besonderer Teil von Gottes Geschichte mit dieser Welt. Er hat nämlich eine echte Schlüsselrolle. Er ist so ein bisschen was wie der Held unter den Helden der biblischen Figuren. Und Davids besondere Funktion war es, mit seinem Leben auf etwas Größeres beziehungsweise auf jemand Größeren hinzuweisen. Auf Jesus Christus, den ultimativen David. 58 Mal wird im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, Bezug genommen auf Jesus Christus und seine Verbindung zu David, den Sohn Davids, den Retter aus dem Geschlecht David, den, auf den David hingewiesen hat. Und Davids Leben hier zeigt, auch Helden brauchen einen Retter. Auch Helden brauchen einen Retter. Und das möchte ich mir heute gerne mit euch angucken. Und dazu wieder erstmal im Leben von David einige Schritte zurückgehen. Gottes Volk, die Israeliten, haben nach einem König geschrien. Wir wollen nicht nur von Gott geleitet werden, man sieht den gar nicht. Wir wollen wie alle anderen Völker auch einen König haben, einen, den wir sehen, einen, wo wir hingehen können, einen, der uns führt. Und wie an so vielen Stellen in der Bibel hat Gott gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ihr die Situation richtig einschätzen könnt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Und wie an vielen anderen Stellen in der Bibel gibt es hier wieder nur ein Entweder-Oder. Und Gott sagt, entweder ihr vertraut mir, indem ihr sagt, Gott, dein Wille geschehe. Oder ich sage, ihr vertraut mir nicht. Okay, euer Wille geschehe. Und das Volk bekommt seinen König und seinen Willen und merkt schon nach relativ kurzer Zeit, dass das vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee war. Und Gott kommt ihnen in ihrer Situation, die sie sich selbst so ausgesucht haben, kommt ihnen in ihrer Situation in seiner Gnade entgegen mit einem Ausweg. Und er sagt auch wie immer, ich helfe euch. Wenn ihr schon einen König wollt, dann lasst mich wenigstens einen aussuchen, der auch dafür geeignet ist. Und so beauftragt Gott einen Propheten, sein Name ist Samuel, geht zu dieser Familie, der Familienvater heißt Isai. Aus dieser Familie möchte ich gerne den neuen König aussuchen, den sollst du salben. Samuel geht los, kommt zu der Familie. Isai hat 8 Söhne. Einer schöner als der andere, einer kräftiger als der andere. Und alle nacheinander, wie bei so einem Casting, werden sie vorgeführt. Und Samuel sagt, nee, der ist es nicht. Nee, der ist es auch nicht. Nee, lass mal den, nee. Und nach Nummer 7 sagt er, waren das alle? Und dann sagt die Familie, wir haben ja noch den Kleinen. Der ist bei den Schafen. Okay, dann holen wir den mal. Und der ist es. Weil Gott bei seiner Auswahl von Leuten nicht auf die Statur und auf die Fähigkeiten achtet, sondern auf das Herz. Und dieser David hatte etwas ganz Entscheidendes. Ein Herz, was Gott vertraut. Und er wird von Samuel zum König gesalbt. Und dann passiert etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Und dann heißt es in der Bibel, in diesem Augenblick der Salbung nahm der Geist des Herrn Besitz von David und hat ihn nie mehr verlassen. Wir feiern heute Pfingsten. das Fest, an dem Gott seinen Geist ausgeschossen hat und ausgegossen hat und verfügbar gemacht hat für Menschen. Und ich glaube, dass hier der Schlüssel liegt für das Verständnis für diese heldenhafte Tat für David gegenüber Goliath. Da, wo der Geist Gottes von einem Menschen Besitz ergreift, sein Denken verändert, sein Handeln verändert, da sind immer Mut und Glaube und Vertrauen die Folge. Da, wo Menschen Gott mehr vertrauen als irgendetwas sonst auf dieser Welt, da gehen Menschen hin, wo sonst niemand hingehen will. Da sagen Menschen Dinge, die sonst niemand sagen würde. Da tun Menschen Dinge, die sonst vielleicht niemand tun würde. Da treffen Menschen Entscheidungen, die vielleicht niemand nachvollziehen kann. Da haben Menschen Mut, wo andere die Buchsen gestrichen voll haben. Da sind Menschen bereit, etwas abzugeben, wo andere vielleicht fragen, was habe ich denn davon? Dieses Phänomen finden wir in der Bibel an ganz vielen Stellen, aber nicht nur dort, sondern auch danach im Leben von ganz vielen Menschen, die Gott vertrauen, durch den Heiligen Geist motiviert. Ich bin letzte Woche hier durch die Stadt gegangen, letzten Sonntag habe ich einen ganz langen Spaziergang gemacht und mir sind einige Sachen aufgefallen und ich dachte, Mensch, wir hatten, glaube ich, zu keiner Zeit so viele Infos verfügbar wie Menschen vor uns. Niemals vorher konnten wir auf so viele Infos zugreifen. Und gleichzeitig war mein Eindruck, ich glaube, es gab nie so viel Verunsicherung und Angst. Geht man mit diesen Augen durch die Stadt. Wie viele Kameras an Häusern? Wie viele hohe Zäune? Wie viele Schilder mit hier wache ich oder Security oder was auch immer. Wie viele Alarmanlagen, wie viele Anwälte, wie viele Ärzte, wie viele Trainer. Wozu das alles? Für unsere Sicherheit, damit wir uns sicherer fühlen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert gar nicht so richtig. Und dann kommt hier dieser Teenager-Junge, David, und wirft ganz, ganz entscheidende Fragen auf, nämlich die Frage, auf was verlassen wir uns eigentlich wirklich? Woher nehmen wir eigentlich Sicherheit und Mut? Wovon versprechen wir uns eigentlich Sicherheit und Mut? Und woher hat er seinen Mut genommen? Und ich möchte mir gerne mal mit euch anschauen, was wir von den unterschiedlichen Menschen, die in diesem Kriegsbericht erwähnt werden, was wir von denen lernen können. Und ich möchte gerne mit Saul anfangen. Saul ist der amtierende König von Israel und damit auch Heerführer dieser Armee. Und es steht hier in dem Text weiter vorne, er hat alle wehrfähigen Männer versammelt und sie haben auf einem Hügel Stellung bezogen. Hier die Israeliten. Dann kam ein Tal, das Eichental, ungefähr 800 Meter weit, dieses Tal. Und auf der anderen Seite haben die Philister Stellung bezogen. Damals die ärgsten Feinde der Israeliten. Und drei von Davids älteren Brüdern gehören auch zu den Kämpfern, gehören auch zur Armee. Und wie das immer so ist mit jüngeren Geschwistern in einer Familie, David wird von seinem Papa losgeschickt und sagt, guck doch mal, was die Jungs machen. Und bring ihnen doch mal ein Update von uns und bring mir dann ein Update, wie es ihnen geht. Und hier ist noch was zu essen für die Jungs und für den Hauptmann. Und dann kommt David, geht los und er kommt mitten hinein in diese Kriegssituation. Er kommt nicht mitten hinein in eine Schlacht, aber er kommt mitten hinein in diese angespannte Situation und es hat mich so ein bisschen erinnert, wenn man das liest, an täglich grüßt das Murmeltier. Seit 40 Tagen kommt nämlich jeden Morgen und jeden Abend auf der Seite der Philister ihre stärkste Waffe, Goliath, die Kampfsau, aus dem Lager, der Riese, der Champion, der Unbesiegbare und brüllt in Richtung Israeliten: Wer hat Mut, mit mir zu kämpfen? Stellt euch dem Kampf Mann gegen Mann, ich auf der Seite der Philister, und wer ist von eurer Seite bereit? Und es war damals, das ist sehr interessant, es war ein üblicher Deal zwischen verfeindeten Völkern, dass sie anstelle einer großen, blutigen Schlacht jeweils einen Stellvertreter ausgesucht haben, in den Kampf geschickt haben, Mann gegen Mann, der stellvertretend für sein Volk gekämpft hat. Und dieser Stellvertreter hatte also eine enorm wichtige Rolle und einen enorm großen Druck auf seinen Schultern. Zu verlieren hatte nämlich zur Folge: Ich habe verbockt, dass das ganze Volk inklusive Besitz, Herden, Familien als Sklaven dem Gewinnervolk dienen muss. Das ist eine sehr unblutige und irgendwie auch eine sehr effektive Strategie, wenn man, wie die Philister, Goliath hat. Aber komischerweise wollte niemand gegen ihn kämpfen. Saul und alle anderen Kämpfer hatten so tierisch Angst, und jeder Tag hat es nicht besser gemacht. Auf der Seite der Philister war klar: Goliath ist gesetzt, das war ihr Mann, 3 Meter groß, unglaublich gut ausgebildet, unglaublich gut bewaffnet und unglaublich erfahren. Noch nie besiegt, der Klitschko unter den Philistern. Ich möchte euch gerne was zeigen, wie das ausgesehen hat, und habe dazu mal Leif gefragt, ob er mal zu mir kommt. Der durchschnittliche Mann zu dieser Zeit damals war zwischen 1,40 und 1,60. Lief es über 1,60. Von Saul wird gesagt, als König, er hat alle anderen um eines Hauptes Länge überragt. Das heißt, Saul war irgendwo zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter. Ungefähr so groß wie Lief. So. Von Goliath wird gesagt: Ich bin 2 Meter, das ist ungefähr 1 Meter. Man geht aus, dass Goliath bis zu 3,25 Meter groß war. Leute, das stinkt von unten. So, also doppelt so groß wie der Pimpf. Pimpf. Und wenn der gebrüllt hat, wenn der aus seinem Lager kommt und gemerkt hat, nach 40 Tagen, morgens und abends, den geht einfach nur die Düse, das hat den einfach nur angestachelt und: Kommt, ich mach euch zu Hackfleisch! Und irgendwann im Laufe der Geschichte steht dann da, er kam nicht nur aus dem Lager, sondern in Vers 24, glaube ich, er ist auf sie zugekommen und sie sagten: Da kommt er! Das war die Situation, in die David reingekommen ist. Danke. Und vielleicht könnt ihr euch die Stimmung vorstellen, die da geherrscht hat. Und ich dachte, jeder von uns hat einen Goliath, mindestens einen in seinem Leben, dem wir so gegenüberstehen. Und die Frage damals für Saul und die Krieger, für die Israeliten, und die Frage für uns heute sind haargenau identisch. Wo ist denn bitte der Gott der Rettung in diesem Moment, wo ich ihn am dringendsten brauche? Wo ist denn der Gott, wenn es ihn gibt, mit all diesen Versprechen und Zusagen? Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich da denn durchkommen? Wie soll das denn gehen? Das überfordert mich total. Wie soll das denn ausgehen? Das sind tausende Jahre alte Fragen. Und ich glaube, es sind die gleichen Fragen, die Saul sich gestellt hat und die Krieger sich gestellt haben, wenn man einem Goliath gegenübersteht. Was ist dein Goliath? Was ist ein Goliath? Und Sauls Reaktion, diesen Goliath zu sehen, war, dass er nicht das gemacht hat, was er eigentlich hätte tun sollen. Und diese Fragen in dieser Situation haben dazu geführt, dass alle Krieger nicht das gemacht haben, was sie eigentlich hätten tun sollen und was sie auch hätten tun können. Sich dieser Situation nicht zu stellen, und ich glaube, das war denen sehr, sehr bewusst, hat bedeutet, automatisch zu verlieren und in die Sklaverei zu gehen. Es war aktiv die Entscheidung für die Sklaverei, sich dieser Situation nicht zu stellen. Aktiv entscheide ich mich für eine ungesunde Abhängigkeit. Und es ist immer derselbe Konflikt. Natürlich birgt es ein gewisses Risiko, sich einer Herausforderung und einem Kampf zu stellen. Aber sich gar nicht erst zu stellen, heißt automatisch, ich entscheide mich fürs Verlieren. Und ich glaube, das ist es, was in uns häufig dieses Gefühl von Angst und von Mutlosigkeit und von Frustration auslöst und von Lähmung. Und mitten in diese Fragestellung, seit 40 Tagen, das hat sich hingezogen, mitten in diese Fragestellung hinein kommt dieser junge Kerl auf und sagt zu Saul, lass dich doch von diesem Philister nicht einschüchtern. Und es scheint irgendwie in diesem Moment so total unangemessen zu sein. Das passt da überhaupt nicht hin. Aber Gott hatte seine Versprechen nicht vergessen. Und er war schon wieder mal längst dabei, sein Volk zu retten, aber eben ganz anders, als die sich das gedacht haben. Er schickt einen jungen Mann mit einem Herzen, das Gott so sehr vertraut, dass er mutig genug ist zu sagen, ich bin bereit, stellvertretend für euch in diesen Kampf zu gehen und mich diesem Tier zu stellen. Ich kämpfe für euch. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, in dem Text, es geht relativ schnell, dass Saul damit einverstanden ist. Und der Text lässt offen, warum das so ist. Hatte Saul doch auch großen Glauben, dass Gott hier was tun kann? Da war die Frage, wieso ist er dann selbst nicht gegangen, wenn er so einen großen Glauben hatte? War er so verzweifelt, dass er sich an jeden Strohhalm geklammert hätte, egal wie der ausgesehen hat? Oder hat David ihn mit seiner Argumentation überzeugt, dass die bisherigen Schwierigkeiten in seinem Leben und die bisherigen Herausforderungen, dass er die alle schon mit Gottes Hilfe gemeistert hat? Bären erlegt, Löwen geschlagen, um auf die Herde aufzupassen und dass die eigentlich alle nur Trainingslager waren für diesen Moment. Oder war Saul einfach Stratege genug und hat sich gesagt, na gut, nicht zu kämpfen bedeutet auf alle Fälle zu verlieren, aber sich der Herausforderung, dem Kampf zu stellen, kann bedeuten zu verlieren. Aber es gibt dann auch noch diese, wie auch so minimal wie auch immer, kleine Chance, vielleicht auch zu gewinnen. Warum also nicht David schicken? Wisst ihr, was das Hauptproblem, also meiner Ansicht nach, was das Hauptproblem war von Saul? Er hat sich vom Auftreten und von der Selbstsicherheit von Goliath täuschen lassen. Ich glaube, dass das auch häufig der Grund für meine, vielleicht auch für deine, für unsere Mutlosigkeit und für unsere Angst ist. Wir lassen uns von der scheinbaren Übermacht, von einer Situation, von einem Gefühl, von einem Menschen, von einer Herausforderung, von einem Wunsch, von unserem Goliath und seinem Säbelrasseln und seiner großen Klappe, davon lassen wir uns täuschen. Warum ist das so? Was hat es mit Goliath auf sich? Normalerweise sind die hebräischen Erzähltexte eher sehr, sehr sparsam mit Details. In diesem Text ist es ganz anders. Goliath wird sehr, sehr detailliert beschrieben. 3 Meter groß, Helm, Brustpanzer und Beinschienen aus Bronze. Allein der Brustpanzer hat mehr als 50 Kilogramm gewogen. Er hatte ein Krummschwert aus Bronze und einen armdicken Speer, dessen Eisenspitze allein 7 Kilo gewogen hat. Und sein Schild zur Verteidigung wurde von einem Kämpfer vor ihm hergetragen. Das heißt, das war so groß, dass sich da ein Typ hinter verstecken konnte. Sehr detailliert die Beschreibung. Und für uns klingt das irgendwie nicht ungewöhnlich, so schreiben wir Erzähltexte und Romane. Aber für einen hebräischen Text ist es sehr, sehr ungewöhnlich und deutet darauf hin, Achtung, hier ist was ganz Wichtiges. Was ganz Wichtiges. Für die meisten Ausleger ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es ein historischer Bericht ist. Wenn jemand irgendwas erzählen wollte, irgendeinen Fake unterjubeln wollte, dann hätte der so unauffällig wie möglich geschrieben. Und nicht so einen auffälligen Text dahin gemacht. Also spricht eher für die historische Zuverlässigkeit von allem, was da passiert ist, von der Beschreibung. Und es soll besonders betont werden. Und in Vers 4, ganz am Anfang dieses Kapitels, wir haben das nicht alles abgedruckt, weil es zu lange war, wird Goliath als Vorkämpfer bezeichnet, als Held, quasi unbesiegbar. Und was macht ihn zu diesem Helden? Seine körperliche Fitness, seine Ausbildung und seine Ausrüstung. Diese Dinge waren es, die ihm sein Selbstbewusstsein gegeben haben und seine Selbstsicherheit. Und dieses Selbstbewusstsein dann seine große Klappe. Und das hat so eine Dynamik entwickelt, kann ich mir vorstellen. Und Goliath bekommt durch seine Selbstsicherheit und durch seine Ausstattung und durch sein Equipment, durch sein eigenes Potenzial, eigentlich durch Äußerlichkeiten, seinen Mut. Und das war es, was Saul und all den anderen Krieger Angst gemacht hat. Und sie daran gehindert hat, etwas zu tun, was sie eigentlich hätten tun sollen. Und ich glaube, wir sind da nicht viel anders. Mehr Schönheit, mehr Klugheit, mehr Geld, einen höheren Titel, mehr Muskeln, bessere Noten, ein besserer Job, was auch immer, beeindrucken uns und lähmen uns teilweise so sehr, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das zu tun, wozu wir eigentlich da sind und was wir eigentlich machen sollten. Und ich glaube, dass dieser Text uns aber etwas anderes sagen möchte, als uns an unser eigenes Potenzial zu erinnern, an unsere Möglichkeiten, an unsere Fähigkeiten. Gott sagt hier nicht, nimm dir David als Vorbild, wirf deine Fähigkeiten in die Waagschale, such dir die 5 richtigen Steine und dann schau den Herausforderungen ins Auge und glaube und geh ihnen mutig entgegen. Lass dich von seinem Mut inspirieren und anstecken. Es klingt eher nach Bob der Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich glaube nicht, dass das hier die Hauptabsicht war. Warum nicht? Weil das nur eine christlich getarnte Version der gleichen Strategie ist, die Goliath benutzt hat. Ich habe das jahrelang versucht, ihr könnt es mir glauben. Und es hat auch eine gewisse Zeit funktioniert. Reiß dich zusammen, streng dich an, glaub ein bisschen mehr. Tu ein bisschen mehr. Und wenn ich zurückgucke, sehe ich, das hat immer nur in Situationen funktioniert, in denen es mir immer noch einigermaßen gut ging und die Herausforderungen noch einigermaßen überschaubar waren. So dass ich noch in der Lage war, mich zusammenzureißen. Aber ich glaube, mitten in einer wirklichen Krise oder in einer großen Herausforderung funktioniert diese Strategie nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie macht eine Situation sogar noch viel schlimmer. Versuch mal, einen trauernden, mit den Worten zu trösten, ist nicht so schlimm, es haben schon mehr Leute erlebt. Oder versuch mal jemandem, der Schmerzen hat, zu sagen, hey, Kopf hoch, es gibt Schlimmeres, das haben schon mehr Leute überlebt. Wenn jemand keinen Mut mehr hat, dann kann ich mir sparen, ihm zu sagen, nimm mal all deinen Mut zusammen und geh. Wenn jemand wirklich keine Kraft mehr hat, hat er auch nicht mehr die Kraft, sich zusammenzureißen. Und wenn wir Goliath gegenüberstehen, nützt es überhaupt nichts zu sagen, so, jetzt sei einfach so mutig und so gläubig wie David und dann los. Das wird nicht funktionieren und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Gott uns durch diesen Text sagen will. Saul und Davids Brüder brauchten hier kein Motivationsseminar. Ihr müsst nur ganz fest an euch glauben. Stellt ihn euch tot vor, wie er da liegt, und dann wird's schon werden. Wir müssen nur ganz doll dran denken. Dann wird's passieren. Das war Goliaths Weg zum Erfolg. Und sein Zugang zu Mut und Sicherheit. Aber mit dieser Selbstsicherheit, die auf sich gerichtet war, hat er den Bezug zur Realität verloren. Und in Bezug dazu, dass es Gefahren gibt in dieser Welt. Dass Verletzlichkeit nicht aufhört. Aber er hat sie nicht mehr wahrgenommen und er hat sie so unterschätzt, weil er sich zu sehr auf sich und seine eigenen Fähigkeiten verlassen hat. Die Frage ist aber doch dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Herausforderungen gibt und jeder von uns weiß, dass es sie gibt und dass das die Realität ist, und die sich auch nicht durch noch so positive Gedanken vertreiben lassen und vermeiden lassen, woher bekommen wir dann Kraft und Mut und Sicherheit in diesen Situationen, in dieser Realität? Etwas, das stärker ist als die Starre der Angst und die Mutlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit und uns gleichzeitig nicht den Bezug zur Realität verlieren lässt. Woher nehmen wir den Mut und die Sicherheit, auch dann das Richtige zu tun, wenn es gefährlich ist, wenn es vielleicht sogar bedeuten kann, wenn ich das jetzt tue, werde ich sterben, wenn es vielleicht sogar das Richtige ist, etwas zu tun und dabei zu sterben? Ein komischer Gedanke, oder? Ich möchte mir gerne dazu David etwas näher mit euch anschauen. Den Helden und den Umgang mit dieser Situation. Ich glaube, Davids Einstellung wird in seinem Gespräch mit Saul deutlich und das ist übrigens länger beschrieben als die eigentliche Kampfszene. Und in dem, was David gegenüber Goliath sagt, nachdem der ihn verspottet hat, ich bin doch kein Hund, was willst du denn hier mit deinem Stöckchen? Und er den Fluch seiner Götter auf David gerufen hat. Und in dem, was David da sagt, wird seine Einstellung deutlich. In Vers 45, du trittst gegen mich an mit Säbeln, mit Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israel folgt und den du verhöhnt hast. Nochmal, es geht hier nicht um die christliche Version der Strategie von Goliath. Wenn du nur Glauben und Mut hast, dann. David schaut kein einziges Mal in diesem Text auf sich. Er schaut immer auf Gott. Und genau das ist der Grund, warum Gott ihn Jahre vorher ausgewählt hat. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was wir häufig unter Glauben verstehen. Wenn ich Gott vertraue, wenn ich Gott gehorsam bin, wenn ich versuche, ein gutes Leben zu führen, wenn ich ihm nachfolge, wird es schon werden. Gott, bitte segne, was ich für dich tue. Wo ist da der Fokus? Auf uns. Auf uns. Ich glaube, David sagt hier, schenk mir den Mut, und hilf mir, das zu tun, was du segnen willst, egal wie es aussieht. Das ist das totale Gegenteil. Ich muss euch gestehen, ich habe mich die ganze Woche dabei ertappt, ich möchte gerne David in dieser Geschichte sein. Ich will gerne der Held sein. Aber wisst ihr, zu welchem Schluss ich gekommen bin? Ich und wahrscheinlich ihr alle mit mir, wir sind die Brüder, die Schisser, die Feiglinge, die nicht in der Lage sind, aufgrund der Situation das zu tun, was sie eigentlich tun sollten. Die zu viel Angst haben und zu viel Unfähigkeit. Und wir alle gehören zu denjenigen, die jemanden brauchen, der ihren Job übernimmt, weil wir dazu nicht in der Lage sind. Wir haben zu viel Angst, zu viele Sorgen, zu viel Respekt vor unseren Goliaths, vor unserem Leben. Wir brauchen jemanden, der für uns kämpft, damit wir nicht in die Sklaverei gehen. Und es gibt jemanden, der das gemacht hat. Der stellvertretend für uns gekämpft hat. Jesus Christus, auf den David hingewiesen hat. David hätte hier versuchen können, die ganze Armee zu motivieren. Kommt, wir schaffen das. Kommt, wir stellen uns vor, wie kommt die positiven Gedanken, kommt die positive Energie. Aber Gott schickt nicht Rettung in Form eines Motivators. Und Gott schickt nicht Rettung in Form eines Vorbilds, sondern Gott schickt Rettung in Form eines Stellvertreters, der den Job für sie gemacht hat. David ist nicht ein weiterer Held, wie alle anderen Helden, Siegfried und Artus und Barbarossa und wie sie alle heißen. Und diese Geschichte ist nicht einfach nur eine weitere Heldensage. Einer der größten Unterschiede zwischen David und allen anderen Sagenhelden. Er war jung, schön, aber er war vor allem schwach. Kein anderer Held wird als schwach beschrieben. Er geht verletzlich in diesen Kampf. Er ist sogar zu klein und zu schwach, die Rüstung zu tragen, die Saul ihm anbietet. Gottes Strategie, Rettung zu schicken, ist es, dass Menschen, in dem Fall David und Jesus, nicht trotz ihrer Schwäche erfolgreich sind, sondern wegen ihrer Schwäche. Gottes Strategie, Rettung, ist nicht trotz der Schwäche, sondern wegen der Schwäche. Goliath nimmt David nicht ernst, weil er wegen seiner Schwäche so unpassend für diesen Kampf aussieht. Eigentlich wirkt er wie so ein Störfaktor, wie eine Witzfigur in dieser Szene. Der Retter, den Gott für sein Volk geschickt hat, ist schwach und er ist ein Stellvertreter. Seit 40 Tagen brüllt Goliath morgens und abends: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. In dieses Tal des Schlachtfelds. Wenn ihr mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. David kämpft also hier jetzt als offizieller Repräsentant des Volkes Israel und damit als offizieller Repräsentant von Gott. Und er hat mit scheinbar unpassenden Mitteln gekämpft, mit einer Schleuder, mit Steinen und mit einem Hirtenstock. Und damit macht Gott diesen 41. Tag von Goliath zu einem besonderen Tag, nämlich zu seinem letzten. Gott hat seinem Volk einen Stellvertreter geschickt, um Goliath zu erlegen, damit Goliath nicht zu viel Raum einnimmt. Und David beschleunigt einen seiner 5 Steine mit seiner Schleuder und trifft Goliath beim ersten Versuch an seiner einzigen ungeschützten Stelle. Ich habe ein bisschen im Internet geforscht und habe herausgefunden, dass ein Stein von einer Steinschleuder bis zu 450 km/h schnell werden kann. Wenn der hier eintrifft, hat er nicht lang Zeit gehabt zu überlegen, was ist denn das für ein Ding in meinem Kopf. sondern ist einfach umgefallen. Mit menschlich sehr unwahrscheinlichen Mitteln erringt er hier den Sieg für das komplette Volk als Stellvertreter. Wo ist der Unterschied zwischen dieser Heldengeschichte und den anderen Heldengeschichten? Im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, heißt es im Hebräerbrief: Erinnert euch an Abraham. Erinnert euch an Mose. Erinnert euch an David. Aber richtet euren Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Erinnert euch an das, was David gemacht hat. Aber vertraut auf Jesus. Kein Motivator, macht so wie er, nehmt ihn zum Vorbild, sondern schaut auf euren Stellvertreter. Auf den, Jesus, der schwach und klein war. Auf den, der die ganze Menschheit nicht trotz seiner Schwachheit, sondern wegen seiner Schwachheit gerettet hat. Auf den, der uns nicht nur aus einer Krisensituation retten kann, sondern auf den, der uns vor dem ewigen Tod retten kann und will. Auf den schaut und vertraut, der im Gegensatz zu David nicht nur sein Leben riskiert hat in diesem Moment, sondern der sein Leben gegeben hat für euch. Er hat es nicht nur riskiert, er hat es verloren. Schwachheit. Der, der nicht nur im Eichental gekämpft hat, sondern der, der das Tal des Todes durchschritten hat und auch wieder rausgekommen ist. Und alles, was für uns wie ein Goliath aussieht, unbesiegbar, hat er besiegt für uns. Gott ist für uns in Jesus Christus unglaublich mutig und unglaublich verletzlich geworden, wo wir feige sind. Und er hat uns damit gerettet. Er hat unseren Platz eingenommen. Wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen können. Wir müssen es auch gar nicht, weil er es für uns geschafft hat. Und wir das annehmen, einfach annehmen dürfen. Für das Volk war David der Held, aber David wusste, dass er auf Gott angewiesen war. Und hier wird deutlich, auch Helden, egal wie heldenhaft wir uns auch manchmal fühlen, auch Helden brauchen einen Retter. David wusste, ich brauche einen Retter. Einen echten Champion. Einen, der den schwierigsten Kampf gekämpft hat, der es jemals auf dieser Erde zu kämpfen war und gewonnen hat. Jesus sieht für viele albern aus. Wie eine Witzfigur. Völlig unpassend. Völlig ungeeignet in dieser Situation. Aber Gott hat seine große Stärke ausgespielt, indem er schwach und verletzlich geworden ist. Und das war nötig, um uns zu retten, als Stellvertreter. Er war mutig für uns, er hat anstelle von uns gekämpft. Er hat die Herausforderung angenommen, vor der wir zurückschrecken. Er ist perfekt geworden, wo wir fehlerhaft und unperfekt sind. Und ich habe euch ein Zitat abgedruckt auf Seite 6 oben, mit dem möchte ich gerne schließen. Becky Pippert hat gesagt, David zeigt uns, dass in den Momenten, in denen die Umstände gegen uns sind, und wir uns völlig überwältigt fühlen, das Einzige und Wichtigste, was wir in solchen Momenten tun können, ist uns an die einzige reale Tatsache zu erinnern, den Charakter, die Macht und die Herrschaft Gottes. Jesus, der Schöpfer und Herr und Retter dieser Welt, hat alles für uns erledigt. Wer oder was soll uns da noch was anhaben können? Mal ganz ehrlich, wenn das stimmt. Jesus sagt, lass dich von dieser Situation von deinem Goliath nicht einschüchtern. Ich habe bereits für dich gekämpft und gesiegt. Und das macht Mut. Und das gibt Kraft. Und es gibt Hoffnung.